Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Im Studio mit Friedbert Meurer. Guten Abend. In den USA hat es letzte Nacht das große Fernsehduell gegeben zwischen Kamala Harris und Donald Trump. Die Frage, die jetzt anscheinend am meisten in den USA diskutiert wird, lautet: Stimmt die Geschichte Trumps wirklich, dass Einwanderer aus Haiti Katzen und Hunde von Amerikanern schlachten, um sie zu essen? Die Story stimmt nicht. Es sind Fake News aus den sozialen Netzwerken. Wurde auch über Substanzielles geredet? Kamala Harris stellte die Frage, ob Trump eine Niederlage akzeptieren würde.
Donald Trump, the candidate, has said in this election there will be a bloodbath. If this and the outcome of this election is not to his liking. Let's turn the page on this. Let's not go back.
Donald Trump hat doch einmal gesagt, es wird ein Blutbad geben, wenn die Wahl nicht in seinem Sinne ausgeht. Lasst uns diese Seite endlich umblättern und einen Weg für die Zukunft finden. Donald Trump konterte daraufhin, seine Kontrahentin sei doch schon seit 3,5 Jahren Vizepräsidentin.
So she just started by saying she's going to do this, she's going to do that, she's going to do all these wonderful things. Why hasn't she done it? She's been there for 3.5 years. We're a failing nation.
Sie sagt, sie will dies und das und all die wunderbaren Dinge. Warum hat sie es nicht getan? Wir sind eine Nation im Scheitern, sagt Donald Trump. Mehr dazu gleich zu Beginn unserer Sendung. Außerdem ein Rededuell gab es auch im Bundestag zwischen Bundeskanzler Olaf Scholz und Oppositionsführer Friedrich Merz. Und die italienische Bank UniCredit kauft knapp 10% der Aktien der Commerzbank und will wohl noch mehr. Ab 18.40 Uhr fragen wir im Hintergrund, wie politisch dürfen gemeinnützige Vereine sein? Im laufenden Wahlkampf in den USA, wir erinnern uns, hat es bereits ein Fernsehduell gegeben. Vor nicht mal 3 Monaten standen sich gegenüber Joe Biden, der Präsident, und sein Vorgänger Donald Trump. Biden wirkte alt und müde, also wurde er ausgetauscht, sodass die Partie letzte Nacht lautete: Donald Trump gegen Kamala Harris. Ralf Borch hat berichtet.
Es war ein äußerst harter Schlagabtausch, gut 90 Minuten Attacke von beiden Seiten, ohne klaren Sieger. Donald Trump, der noch aggressivere, oft regelrecht wütend. Trump nannte Kamala Harris eine radikale Linke und Marxistin. Als Vizepräsidentin sei sie mitverantwortlich für die Inflation der vergangenen Jahre und Millionen illegaler Migranten. Auch wenn sie sich nun von Präsident Joe Biden abzugrenzen versuche, Harris sei gleichbedeutend mit Biden, so Trumps Angriffslinie.
She is Biden. You know, she's trying to get away from Biden. I don't know the gentleman, she says. She is Biden. And she can't get away with that.
Trump nannte nicht nur einen Großteil der Einwanderer, die ins Land gekommen seien, kriminell. Er verstieg sich auch zu der Behauptung, einige Migranten würden Katzen, Hunde und andere Haustiere essen.
In Springfield, they're eating the dogs, the people that came in. They're eating the cats. They're eating the pets of the people that live there.
Eine der wenigen Stellen, an denen die Moderatoren eine Falschaussage Trumps sofort korrigierten. Harris betonte, sie sei viel um die Welt gereist, führende Politiker weltweit würden über Trump lachen. Diktatoren allerdings würden sich Trumps Wiederwahl wünschen, weil sie sich sicher sein könnten, ihn mit Schmeicheleien und Gefälligkeiten manipulieren zu können.
These dictators and autocrats are rooting for you to be president again because they're so clear. They can manipulate you with flattery and favors.
Inhaltlich warf sie Trump vor, Steuersenkungen nur für Reiche zu planen, Frauen auch in schwierigsten Situationen das Recht auf Abtreibung zu verweigern und außenpolitisch im Fall seiner Wiederwahl die Ukraine im Stich lassen zu wollen. Wäre Donald Trump heute Präsident, würde Putin jetzt in Kiew sitzen, so Harris wörtlich.
If Donald Trump were president, Putin would be sitting in Kiev right now.
Begonnen hatte die Debatte damit, dass sich Harris und Trump kurz die Hand gaben. Ein Moment des Aufeinanderzugehens, eingeleitet von Harris. Trump schien den Handschlag eher widerwillig zu erwidern. Danach schalteten beide bis zum Ende der Debatte auf Angriff. Harris betonte, ich bin eindeutig nicht Joe Biden und ganz sicher nicht wie Donald Trump. Was ich anbiete, ist ein Generationswechsel, neue Führung für unser Land.
Clearly, I am not Joe Biden. And I am certainly not Donald Trump. And what I do offer is a new generation of leadership for our country.
Trump hielt Harris dagegen in seinem Schlussstatement vor, wenn sie nun dies und das verspreche, warum habe sie es dann nicht in den letzten 3,5 Jahren im Amt als Vizepräsidentin getan? Die USA seien ein Land des Scheiterns.
So she just started by saying she's going to do this, she's going to do that, she's going to do all these wonderful things. Why hasn't she done it? She's been there for 3.5 years. We're a failing nation.
Auffällig, Trump machte keinen Versuch, auf die politische Mitte zuzugehen. Harris versuchte genau das, betonte, sie wolle eine Präsidentin aller Amerikaner sein. Eine prominente neue Unterstützerin hat sie. Pop-Superstar Taylor Swift sprach sich direkt nach der Debatte für Kamala Harris aus.
Ralf Borchardt, die Erwartungen vor diesem Fernsehduell, sie waren ziemlich hoch. Beide Kandidaten liegen Kopf an Kopf. Also lautete die Möglichkeit, dass das Fernsehduell vielleicht sogar die Präsidentschaftswahl entscheiden könnte. Unsere Korrespondentin Doris Simon hat das alles für uns aufmerksam verfolgt. Was sagen denn die Amerikanerinnen und Amerikaner am Tag danach, wer der Sieger oder die Siegerin dieses Duells gewesen ist?
Ja, die Amerikaner, das ist schwer zu sagen, aber es gab so ein paar Blitzumfragen, gab es eine Mehrheit dafür, dass Harris eindeutig das Gespräch kontrolliert und dominiert habe gegenüber Trump, der sehr defensiv gewirkt habe. Aber es gab auch zum Beispiel von Zeitungen vor Ort, aber auch von der New York Times und der Washington Post Befragungen von Wählern in den Swing States. Und die waren teilweise enttäuscht, weil sie sagten, sie hätten sich mehr Inhalt gewünscht. Es ging Kamala Harris bei diesem Auftritt ja auch darum, ein Bild von sich zu präsentieren, weil eben so viele Amerikaner nicht genau wissen, wer die Frau ist, was sie kann und ob so das, was sie so hören, stimmt über die Frau. Und da eben mehr Inhalt und vor allem genaueren Inhalt über die doch teilweise sehr vagen Erklärungen, die Harris abgegeben hat. Bei Trump wundert das ja niemand mehr, der ist bekannt, aber bei Harris eben hätten sich einige Swing-Voter nach diesen Artikeln, wie gesagt, in unterschiedlichen Medien gewünscht.
Welche Reaktionen hat es denn von Politikerinnen und Politikern in den USA gegeben? Die Spin-Doktoren werden bestimmt Schwerstarbeit geleistet haben, aber darüber hinaus, was war zu hören?
Ja, auf demokratischer Seite sagen alle, das war eine gute Kamala Harris, die wir gesehen haben, wobei Kamala Harris selber sofort nach der Debatte in einer Mail an ihre Anhänger gewarnt hat, damit sei überhaupt nichts gewonnen für die Wahl. Gibt es ja genug Beispiele vorher, Hillary Clinton 2016 zum Beispiel. Und was auf der anderen Seite passierte, war auch interessant. Donald Trump ist anschließend in den sogenannten Spin Room gegangen, wo eigentlich andere Parteifreunde seine Sache dann vertreten gegenüber den Medien. Er ist selber dahin gegangen und hat erstmal verkündet, dass das alles ganz toll gewesen sei. Aber allein die Tatsache, dass er das gemacht hat, das machen normalerweise die Kandidaten nicht, zeigt, dass er vielleicht doch nicht so sehr überzeugt war. Offiziell ist die Lesart bei den Parteifreunden, das war gut und die ABC-Moderatoren waren total unfair, weil sie nur Trumps Aussagen fact-gecheckt haben, also gesagt haben, ob es richtig oder falsch war. Naja, kein Wunder, weil er auch wirklich so überdurchschnittlich viel gelogen hat. Aber es gab auch vereinzelte Stimmen, wie zum Beispiel Senator Lindsey Graham, ein Republikaner, der gesagt hat, das war nicht gut.
Stimmt es nach Ihrer Wahrnehmung, 90 Minuten Debatte und eigentlich wenig Inhalt, wenig Ankündigung, was beide wirklich machen wollen, wenn sie gewinnen?
Ja, sagen wir so, es gab die Ankündigungen auch von Harris noch mehr als von Trump. Trump, der hat so ein bisschen seine besten Hits wiederholt und nochmal über die Zölle gesprochen, die er machen will und immer wieder auch Migration. Aber er blieb dann wahnsinnig vage, als zum Beispiel der Moderator nachfragte, wie wollen Sie denn 11 Millionen und mehr Migranten ohne Papiere deportieren lassen, wie Sie das vorhaben, wie soll das gehen? Und Kamala Harris ist bei auch mehreren Fragen ausgewichen, hat nicht in Details dargelegt, wie ihre Politik dann aussehen will. Insofern, Wähler, die auf Inhalte aus waren, die sind etwas enttäuscht daraus gegangen oder sehr enttäuscht, denn hier ging es wirklich mehr um Präsentation, um Stil und wer hat hier am Ende die Oberhand in der Debatte.
Ganz kurz, kann das die Wahl entscheiden, dieses Duell?
Allein nicht, aber vielleicht bewegt es ein paar Stellen hinter dem Komma, wenn es gut geht.
Doris Simon aus Washington nach dem Fernsehduell letzte Nacht zwischen Kamala Harris und Donald Trump. Ins Inland. Gestern saßen Regierung und Opposition in Berlin sich noch an einem Tisch gegenüber. Es ging um Änderungen bei der Migration. Die Regierung bleibt dabei. Asylanträge müssen erst geprüft werden. Aber das soll viel schneller geschehen. Das war CDU und CSU bekanntlich zu wenig. Dieses Thema überschattete heute auch das Aufeinandertreffen von Olaf Scholz und Friedrich Merz im Bundestag. In der Debatte, in der es eigentlich um den Haushalt 2025 ging. Frank Kapellan.
Wenn Olaf Scholz über Führung spricht, lässt das manchen aufhorchen. Wer sie bestellt, der bekommt sie von mir. Dieser Satz hängt ihm nach und mit Blick auf die Migrationspolitik gibt er heute ein neues Versprechen ab.
Führung ist, dass man sich umdreht und die eigenen Leute zu einem Kompromiss zu bewegen in der Lage ist. Das ist Führung.
Ob das so kommt, muss sich noch zeigen. Die Grünen haben Bauchschmerzen und FDP-Generalsekretär Bijan Djirsaray macht wenig später unverhohlene Angebote an die Union.
Es gibt keine Ampel in der Migrationspolitik. Wir als FDP stehen Ihnen weitaus näher als unsere geschätzten Kollegen von der Koalition. Deswegen müssen wir an der Stelle gemeinsam denken, Herr Merz.
Herr Merz allerdings bringt den Kanzler offensichtlich zur Weißglut. Scharf wie selten attackiert Scholz den CDU-Vorsitzenden. Sie haben sich in die Büsche geschlagen und die Gespräche über Migration einfach beendet, schimpft der Sozialdemokrat.
Sie können es nicht, das ist die Wahrheit. Sie sind der Typ von Politiker, der glaubt, mit einem Interview in der Bild am Sonntag hätte er schon die Migrationsfrage gelöst. So ist das nicht in der Wirklichkeit.
Wild gestikuliert der Kanzler mit den Händen, er löst sich vom Text, er wippt am Rednerpult auf und ab, ganz so, als habe sich da einiges aufgestaut. Wir beschleunigen Abschiebungen, wir werden ein Sicherheitspaket verabschieden, erklärt Scholz, nicht motzen, sondern handeln, das ist unsere Devise.
Deshalb hat meine Regierung die Untätigkeit konservativer Innenminister von CDU, CSU beendet. Sie hat das große Sprücheklopfen beendet. Sie hat dafür gesorgt, dass endlich gehandelt und getan wird, ganz anders als viele Jahrzehnte christdemokratischer Innenminister, die es nicht gepackt haben.
Friedrich Merz lächelt süffisant in sich hinein. Er hat noch nicht geredet. Kurzfristig hat der CDU-Chef Alexander Dobrindt den Vortritt gelassen und der CSU-Landesgruppenchef teilt kräftig aus.
Ist Deutschland heute politisch stabiler als 2021? Nein, Ihre Koalition ist keine Koalition des Fortschritts, ist eine Koalition des Abstiegs in diesem Land.
AfD-Fraktionschefin Alice Weidel spricht ebenfalls über den wirtschaftlichen Abstieg Deutschlands, schwenkt dann zur Migration. Grenzen schließen, zurückweisen, darum muss es jetzt gehen, fordert Weidel, nicht um teure Symbolpolitik.
Sie zelebrieren kurz vor den Landtagswahlen eine absurde Luxusabschiebung von ganzen 28 afghanischen Schwerstkriminellen und geben ihnen noch ein fürstliches Handgeld von 1.000 Euro mit auf dem Weg.
Nach anderthalb Stunden tritt der Mann ans Rednerpult, der Olaf Scholz beerben möchte, Friedrich Merz. Der CDU-Chef beginnt staatsmännisch und schlägt die Brücke zu Putins Krieg gegen die Ukraine. Es dürfe nicht der Eindruck erweckt werden, man könne einen Kriegsverbrecher mit Verhandlungen zum Aufgeben bewegen.
Putin wird erst dann an den Verhandlungstisch kommen, wenn er die Aussichtslosigkeit weiterer militärischer Gewalt erkennen muss.
Eine Botschaft an AfD und BSW. Dann kommt er zur Migration. Merz redet ruhig. Er tritt dem Eindruck entgegen, allein aus wahltaktischen Gründen die Gespräche beendet zu haben.
Die Behauptung, dass dies gestern hier eine Inszenierung von mir gewesen sei. Herr Bundeskanzler, ich kann es nicht anders sagen. Diese Behauptung ist infam. Sie ist infam.
Jetzt dreht der Oppositionsführer auf, wird lauter, Abrechnung mit der Wirtschaftspolitik des Kanzlers.
Dass Sie heute Morgen in Ihrer Rede kein einziges Wort zu Volkswagen gesagt haben, kein einziges Wort zu den Unternehmen gesagt haben, die zurzeit in vier- und fünfstelliger Zahl Beschäftigte entlassen, zeigt doch, in welcher Welt Sie leben.
Scholz rollt mit den Augen, schüttelt den Kopf und doch, auch er hat eine Botschaft mit Blick auf die geplatzten Flüchtlingsgespräche.
Wir schlagen niemals eine Tür zu, Sie können immer wieder kommen.
Frank Kapellan über das sogenannte Elefantenduell im Bundestag. Dass es um die Infrastruktur in Deutschland nicht zum allerbesten steht, ist bekannt. Dass aber eine Brücke einstürzt bei laufendem Betrieb, hat heute viele in Dresden und darüber hinaus fassungslos gemacht. Mitten in der Nacht ist ein Teil der Carola-Brücke über der Elbe zusammengekracht. Nur 18 Minuten vorher war noch die Straßenbahn darüber gefahren. Es hätte also zu einer großen Katastrophe kommen können. Alexander Moritz war für uns am Tag danach an der Brücke.
Glauben Sie mir, das ist ein Morgen, den wollen Sie nie erleben.
Sichtlich erschüttert tritt der Brückenverantwortliche der Stadt Dresden am Morgen vor die Kameras. Hinter ihm rauscht die Elbe gegen die Bruchstücke der Carola-Brücke. Mitten in der Nacht sind sie plötzlich ins Wasser gestürzt, in vier Teile zerbrochen, auf etwa 100 Meter Länge. Die darauf verlaufenden Straßenbahnschienen hängen, aus ihrer Verankerung gerissen, bizarr in der Luft. Von den Ufern machen schaulustige Fotos, schwanken zwischen Neugier und Fassungslosigkeit.
Ich bin heute mal zum Gucken gekommen, weil ich es nicht glauben konnte. Schockiert, dass das passieren kann bei uns.
Und schon leider drüben, ich hab's richtig knallen hören. Ich sah, was ist denn jetzt hier los? Als hätte eine Bombe eingeschlagen.
Um kurz nach 3 Uhr nachts traf die Feuerwehr an der Brücke ein. Sprecher Michael Klare.
Und in dem Moment, wo wir die Brücke betreten haben, gab es einen lauten Knall und da sind zwei Fernwärmeleitungen geborsten. Wir sind dann weiter Richtung Brückenmitte gelaufen und haben dann gesehen, dass der Bereich, wo normalerweise die Straßenbahn fährt, der war weg.
Personen waren zum Zeitpunkt des Zusammenbruchs offenbar nicht auf der Brücke. Die letzte Straßenbahn war eine Viertelstunde zuvor darüber gefahren.
Der Tag hat 24 Stunden und es ist in der Stunde passiert, wo der wenigste Verkehr über diese Brücke geht. Ich bin nicht gläubig, aber.
Sagt ein Dresdner, der auf die Brückentrümmer blickt. Eingestürzt ist ein Brückenteil für Straßenbahn, Fahrrad und Fußweg. Die vier Autospuren verlaufen auf eigenen Brückenteilen daneben. Sie stehen noch, sind aber zurzeit ebenfalls gesperrt. Auch dort hat es offenbar einen Schaden gegeben, erläutert die Sprecherin der Stadt Dresden, Barbara Knifka.
Weil wir das jetzt erst prüfen müssen, inwieweit die sicher befahren, betretbar sind. Und selbst wenn sich das rausstellt, es wird noch lange dauern, bis wir diese Brücke wieder nutzen können.
Die Aufräumarbeiten dürften Monate dauern. Feuerwehr und technisches Hilfswerk sind vor Ort, haben die Brücke weiträumig abgesperrt.
Weil die Brücke immer noch weiter einstürzen kann. Wir rechnen auch damit, aber wir können es nicht sagen, ob und wann das passiert.
Um Bewegungen der beschädigten Brückenteile zu erkennen, bringt das technische Hilfswerk Markierungen und Sensoren an. Noch in der Nacht sollen erste Abstützarbeiten erfolgen. Derweil suchen die Behörden nach der Ursache für den Einsturz. Die Polizei geht von einem Unglück aus. Anhaltspunkte für eine Fremdeinwirkung gebe es nicht. Der schlechte Zustand der über 50 Jahre alten Spannbetonbrücke aus DDR-Zeiten war bekannt. Unter anderem war Korrosion an den Stahlbewehrungen aufgefallen. Die Sanierung war bereits im Gange. Die Arbeiten an der Tragkonstruktion der Autospuren war vor kurzem abgeschlossen worden. Der nun eingestürzte Abschnitt für die Straßenbahnschienen hätte im kommenden Frühjahr folgen sollen. Die Bundesstraße über die Carola-Brücke ist eine der am meisten befahrenen Elbquerungen in der Dresdner Innenstadt. Dementsprechend groß waren die Staus. Zwischenzeitlich war in fast ganz Dresden außerdem die Fernwärme ausgefallen, weil durch die Brücke führende Rohre geborsten waren. Inzwischen ist die Warmwasserversorgung größtenteils wiederhergestellt. Auch die Schifffahrt ist betroffen. Weil die Brückenteile das Fahrwasser blockieren, ist die Bundeswasserstraße Elbe komplett gesperrt, voraussichtlich noch Wochen. Ein Wiederaufbau für die Stadt Dresden allein kaum zu stemmen. Baubürgermeister Stefan Kühn warb am Nachmittag um finanzielle Unterstützung.
Die Stadt braucht diese Brücke. Wir haben in den letzten Jahren viel in die Infrastruktur investiert, gerade in die Brücken, weil es eben die Lebensadern dieser Stadt sind. Und ich freue mich sehr, dass wir auch Unterstützung vom Freistaat Sachsen schon signalisiert bekommen haben.
Konkrete Summen stehen allerdings noch aus. Mit Sorge blickt Dresden auch auf die Wetterentwicklung. Für die kommenden Tage ist Starkregen vorhergesagt. Ein Hochwasser der Elbe könnte die Aufräumarbeiten zusätzlich behindern.
Alexander Moritz aus Dresden. Seit langem bittet die Ukraine die USA schon, militärische Ziele auch in Russland mit westlichen, reichweitenstarken Raketen angreifen zu dürfen. Bisher lautete die Antwort nein. Jetzt signalisiert Washington Zustimmung. Es könnte aber noch einige Monate dauern. In Moskau versucht man, diesen Vorgang derweil herunterzuspielen. Björn Blaschke.
Vorauseilend und gewohnt scharf, so fällt die Reaktion der politischen Führung in Moskau dazu aus, dass Kiew möglicherweise aus den USA die Erlaubnis erhält, Raketen auf Ziele in Russland abzufeuern. Vizeaußenminister Sergei Ryabkov erklärte, eine solche Erlaubnis wäre ein weiterer möglicher Eskalationsschritt. Aber, so Ryabkov wörtlich weiter, wie schon frühere US-Lieferungen an das Kiewer Regime, werden auch alle weiteren Waffenlieferungen zerstört. Und unsere Gegner werden besiegt werden. Kreml-Sprecher Dmitri Peskow kündigte zudem an, gegebenenfalls angemessen zu reagieren. Die Reaktion wird entsprechend angemessen ausfallen. Auf all solche Aktionen ist die spezielle Militäroperation gerade eine Reaktion. Jede ähnliche Entscheidung, die vom kollektiven Westen getroffen und anschließend der Ukraine aufgezwungen wird, ist nur mehr eine weitere Bestätigung dafür, dass die spezielle Militäroperation gerechtfertigt, notwendig und alternativlos ist. Kreml-Sprecher Peskow stellte die russische Militäroffensive gegen die Ukraine, die im Frühjahr 2022 begann, also dar, als sei sie eine Reaktion auf die Unterstützung des Westens für Kiew. Eine interessante Wendung. Zuvor hatte der Kreml den Krieg anders begründet. Er müsse die russische Bevölkerung in der Ukraine schützen und das sogenannte Neonazi-Regime dort stürzen.
Soweit über Reaktionen aus Moskau von Björn Blaschke. 2021 hatte die EU-Kommission einen gewaltigen Wiederaufbaufonds aufgelegt, um den wirtschaftlichen Schock in Europa durch Corona auszugleichen. 700 Milliarden Euro stecken in diesem Fördertopf. Mit den Geldern soll gleichzeitig auch dazu beigetragen werden, dass unsere Wirtschaft grüner und ökologischer wird. Der EU-Rechnungshof hat es jetzt unter die Lupe genommen und ist heute in seinem Bericht zum Ergebnis gekommen. Da wurde auch einiges Geld verschwendet. Aus Brüssel Andreas Mayer-Feist.
Rund 40% der Mittel sollten dazu dienen, die EU fit zu machen für den Klimawandel mit umweltfreundlichen Projekten. Aber unklare Vorgaben und mangelnde Kontrollen führten manchmal sogar zum Gegenteil. In einem besonders drastischen Fall wurde ein Pumpspeicherwerk aus dem EU-Ökotopf mitbezahlt, das die Umwelt in der Nachbarschaft nicht rettete, sondern ruinierte. In einem anderen Fall dienten Mittel, die zum besseren Umgang mit Wasser in Zeiten der Trockenheit eingesetzt werden sollten, nur dazu, um Verbrauchsabrechnungen zu digitalisieren. Viele als grün deklarierte Projekte waren alles andere als grün, so die Bilanz der obersten EU-Rechnungsprüfer. Die tatsächlichen Ausgaben für den Klimaschutz seien zu hoch angesetzt worden, und zwar um rund 34,5 Milliarden Euro. Kritisiert wird ein zu hohes Maß an Ungenauigkeiten zwischen Planung und konkreter Umsetzung. Unterm Strich gäbe es kaum Erkenntnisse darüber, wie viel Geld am Ende wirklich für Klimaprojekte ausgegeben wurde. Der Europäische Rechnungshof empfiehlt hier mehr Nachhaltigkeit bei den Kontrollen.
Der Europäische Rechnungshof übt Kritik am EU-Aufbaufonds. Das waren Informationen von Andreas Mayer-Feist. In der Bankenwelt in Frankfurt am Main hat es heute einen Paukenschlag gegeben. Die italienische Großbank UniCredit hat dem Bund Anteile an der Commerzbank abgekauft. Jetzt gehören UniCredit 9% aller Aktien des viertgrößten Geldinstituts Deutschland. Und UniCredit will vielleicht noch mehr und die Commerzbank faktisch kontrollieren. Die Gewerkschaft Verdi schlägt Alarm. Die Aktionäre der Commerzbank freuen sich dagegen über einen ziemlich steilen Kursanstieg, den die Aktie hingelegt hat. Bianca von der Au berichtet aus Frankfurt.
Die Aktionäre jubeln über den Einstieg der italienischen UniCredit bei der Commerzbank. Anders lässt sich der Kurssprung von zeitweise 19% bei der Commerzbank-Aktie nicht deuten. Gleich nachdem bekannt wurde, dass die Italiener dem deutschen Staat ein Aktienpaket von 4,5% an der Commerzbank abgekauft haben, stiegen die Kurse. Warum der Einstieg der italienischen Großbank aus Aktionärssicht positiv ist, erklärt Marc Liebscher von der Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger, kurz SDK.
Die UniCredit ist ja auch dafür bekannt, dass sie ein durchaus harter Sanierer ist. Das heißt, dass sie nicht benötigte Geschäftsprozesse strafft, dass sie Digitalisierung einsetzt und die Dinge zügig voranbringt. Dafür ist die UniCredit bekannt. Das braucht auch die Commerzbank nach unserer Einschätzung.
Nach Angaben der Finanzagentur des Bundes habe die UniCredit das beste Angebot gemacht. Der Kaufpreis lag demnach bei 13,20 Euro je Aktie, was einem Gesamterlös von 702 Millionen Euro ergibt. Die Anteile der italienischen Großbank an der Commerzbank belaufen sich somit auf rund 9%. Welches Interesse könnte das italienische Geldhaus an dem deutschen Mittelstandsfinanzierer haben? Marc Liebscher von der Aktionärsschutzvereinigung SDK.
Die italienische UniCredit ist ja bislang mit der Hypovereinsbank im Norden und im Süden Deutschlands sehr präsent. Das ist vor allem Privatkundengeschäft. Die Commerzbank ist stark im Mittelstandsgeschäft engagiert in Deutschland und wahrscheinlich zielt die UniCredit auf eine Stärkung ihres Mittelstandsgeschäftes ab und da wäre die COBA, die Commerzbank, tatsächlich ein treffender Partner.
Mit einem Anteil von rund 9% sei die UniCredit schon ein relevanter Player bei der Commerzbank, so der Aktionärsschützer, etwa wenn es um Stimmrechte bei Hauptversammlungen geht. Größter Anteilseigner ist aber noch immer der Bund mit 12% der Commerzbank-Aktien. Im Zuge der Bankenrettung 2008 war der Staat bei dem kriselnden Geldinstitut eingestiegen, will sich nun aber nach und nach vollständig von den Anteilen trennen. Die UniCredit hat unterdessen bereits Schritte angekündigt, um ihre Anteile an der Commerzbank weiter aufstocken zu können. Ab einer bestimmten Höhe der Anteile müssen Investoren die Genehmigung der Aufsichtsbehörde einholen. Das heißt, Spekulationen über eine mögliche Übernahme der Commerzbank durch die UniCredit an. Aus Sicht von Aktionärsschützer Liebscher nicht das schlechteste Szenario.
Die UniCredit ist ein erfolgreich funktionierendes Bankhaus, hat schon vor einigen Jahren die Hypo Vereinsbank übernommen und erfolgreich dort gewirtschaftet, sodass eine Übernahme für die deutsche Wirtschaft und auch für deutsche Aktionäre nicht Sorgen machen muss.
Auch namenhafte Ökonomen begrüßen den Einstieg der UniCredit. Die Gewerkschaft Verdi hingegen fürchtet den Abbau von Arbeitsplätzen und will gegen eine mögliche Übernahme kämpfen.
Die italienische Großbank UniCredit steigt bei der Commerzbank ein, Bianca von der Au. Heute ist Tag der Wohnungslosigkeit. Viele in Deutschland tun sich ja schwer, eine bezahlbare Wohnung zu finden oder ein Haus zu kaufen. Manchen aber gelingt es überhaupt nicht, etwas zu finden und sie werden wohnungslos. Im schlimmsten Fall übernachten sie auf der Straße, wenn die Gemeinde nicht mit einer Notunterkunft helfen kann. Mehrere Verbände haben heute Alarm geschlagen. Steffen Wurzel aus Berlin.
Mein Name ist Roderich Pohl. Ich gehöre zu der Selbstvertretung Wohnungsloser Menschen e.V.
Roderich Pohl ist gelernter Informatiker. Nach einer Zwangsräumung wurde er vor einigen Jahren wohnungslos. Nur für ein paar Wochen, wie er betont, aber seitdem setzt er sich ein für die Belange von wohnungslosen Menschen.
Die meisten Wohnungslosen werden optisch wahrgenommen als auf der Straße liegend, betrunken und ähnliches. Ganz viele Wohnungslose gehen aus ihrer Notübernachtung frühmorgens um 6 auf Arbeit und kommen abends 17, 18 Uhr zurück von ihrer Arbeit, haben aber nicht die Möglichkeit, irgendwie eine Wohnung zu kriegen.
Haben Menschen erst einmal ihre Wohnung verloren, kommen sie aus dieser Situation oft nur schwer wieder heraus. Zwar gibt es relativ viele Hilfsangebote, Sozialhilfe, Wohnungsnotfallhilfe, Jugendhilfe, Suchthilfe etwa. Der Wust an Bürokratie und Zuständigkeitsfragen aber sei für Betroffene häufig nur schwer zu durchdringen, sagt Sabine Bösing von der Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe.
Das ist oft ein langwieriger Prozess, eben weil die Behörden miteinander nicht gut funktionieren und weil der Zugang auch äußerst schwierig ist. Also nicht nur für die Betroffenen, sondern selbst auch für Fachkräfte, die sagen, super, wir finden einfach keinen Ansprechpartner.
Die in der Wohnungslosenhilfe engagierten Verbände und Vereine fordern, dass bundesweit Anlauf Stellen eingerichtet werden, die Menschen helfen können, denen Wohnungslosigkeit droht. Vorsorge sei schließlich die beste Hilfe. Fachverbände und Teile der Politik wollen außerdem das Mietrecht ändern. Bisher ist es so, dass Menschen mit Mietschulden aus ihren Wohnungen geworfen werden können, selbst wenn sie ihre Schulden zurückgezahlt haben. Die Bundestagsabgeordnete Hanna Steinmüller sitzt für die Bündnisgrünen im Bundestagsbauausschuss.
Diese Lücke im Mietrecht wollen wir schließen. Das kostet den Staat gar nichts. Das ist auch für die Vermieter aus meiner Sicht eine zumutbare Änderung der Regelung und würde dafür sorgen, dass viele Menschen, die gerade ihre Wohnung verlieren, in Zukunft in ihrer Wohnung bleiben können, wenn die Mietschulden beglichen sind.
Eines der entscheidenden Grundprobleme bleibt der Mangel an bezahlbarem Wohnraum in Deutschland. Bundesweit fehlen Hunderttausende Wohnungen. Insbesondere die Zahl der Sozialwohnungen ist in den vergangenen Jahren stark zurückgegangen. Auch wenn der Staat inzwischen wieder mehr Sozialwohnungen baut, bis zu einer echten Trendwende dauert es noch. In einem nationalen Aktionsplan hat sich die Bundesregierung vorgenommen, die Obdach- und Wohnungslosigkeit in Deutschland bis 2030 komplett zu überwinden. Ob das klappen kann, ist fraglich, aber eines erkennen Verbände, Vereine und Betroffene an. Die Politik hat das Thema Wohnungslosigkeit stärker auf dem Schirm als früher. So etwa war der früher selbst von Wohnungslosigkeit betroffene Berliner Roderich Pohl am Vormittag bei einer Diskussionsrunde mit im Deutschen Bundestag.
Mit Sicherheit ist die Aufmerksamkeit gestiegen. Vor 4 Jahren wären wir als Betroffene zu sowas nie eingeladen worden. Hat man mit uns überhaupt nicht geredet.
Stefan Wurzel zum Tag der Wohnungslosigkeit. Das waren unsere Informationen am Abend. Mehr gibt's in unserer Deutschlandfunk-App, unter anderem bei unserem Podcast Der Tag mit Analysen, unter anderem zu den beiden Rededuellen in Washington und in Berlin im Bundestag. Beides hören Sie auch als Kommentar bei uns nach 19 Uhr. Danke fürs Zuhören. Schönen Abend, sagt Friedbert Meurer.